Genau, am 22. September 1981, da sind in Berlin 8 Häuser geräumt worden. Es hieß damals vom Innensenator Lummer, dass man das alles in einem Abwasch machen solle. Das hat für enormen Aufruhr gesorgt innerhalb von Berlin. Und dieser 22. September ist aber dahingehend vor allem tragisch, dass eine Menschenmenge in den fahrenden Verkehr in der Potsdamer Straße gejagt wurde und dabei ein Demonstrant ums Leben gekommen ist, der da von einem Bus erfasst worden ist, mitgeschleift worden ist und dann eben an diesen schweren Verletzungen gestorben ist. Und das war tatsächlich ja ein Einschnitt für die Bewegung der Hausbesetzer in Berlin.
Das ist ja jetzt ein Ereignis, was da im Zusammenhang steht mit den gesamten Hausräumungen, die da stattgefunden haben 1981. Was ist denn da für eine Vorgeschichte damit verbunden, warum die Häuser geräumt wurden, wie die besetzt waren?
Ich denke, man kann da bei der Vorgeschichte durchaus anfangen, ja, mit der Geschichte der linken Bewegung der außerparlamentarischen Opposition in den 70er Jahren, die sich ja in den 70er Jahren aufgerieben hat, in die K-Gruppen zerfallen ist, wo ein Teil der Bewegung gesagt hat, wir gehen in den bewaffneten Kampf, wo dann sozusagen die Konfrontation mit dem Staat eingesetzt ist, eine enorme Repressionsmaschinerie in Gang gesetzt worden ist, eine Auseinandersetzung, die eigentlich in einer Niederlage gemündet ist. Und ich glaube, dass viele Leute gerade Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre eben als eine große Niederlage wahrgenommen haben. Dann gab es aber in Berlin nochmal eine spezielle Situation. Berlin war ja besonders dahingehend, dass West-Berlin sozusagen ja mitten im Osten lag und so wie so eine kleine Insel war, wo ganz viele Leute hingegangen sind, die sozusagen in Westdeutschland irgendwie so Freaks gewesen sind und die da so ein bisschen Freiraum hatten. Jetzt war aber das Problem in Berlin vor allen Dingen die Wohnungspolitik. Das heißt, es gab in Berlin einen enorm großen Leerstand. Also es gab hunderte, tausende von Häusern, die da leer standen. Man hat das damals Kaputtsanierung genannt, weil diese Häuser nicht zur Verfügung gestellt worden sind, obwohl es einen riesigen Bedarf an Wohnraum gegeben hat. Das heißt, es wurde spekuliert mit den leerstehenden Häusern. Die wurden zum Teil einfach abgerissen, obwohl das halt noch brauchbare Wohnungen gewesen sind. Und das hat für eine große Polarisierung gesorgt, sodass dann Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre eben die Hausbesetzungsbewegung aufgekommen ist in Berlin, die angefangen haben, ganz viele Häuser zu besetzen. Und die Situation war aber auch die, dass diese Wohnungspolitik, die verfehlte Wohnungspolitik auch in der Bevölkerung als sehr ja, schlimm wahrgenommen wurde. Und deswegen haben diese Hausbesetzer erstmal eine große Sympathie gehabt in der Bewegung. Oder ich glaube, das war zumindest der Zeitpunkt in der Geschichte, wo die Hausbesetzungen ja die größte Sympathie überhaupt in der Bevölkerung in Berlin hatten. Und man kann jetzt sehen, 1981, das ist wie so ein Höhepunkt sozusagen der Hausbesetzungsbewegung, da gab es in Berlin insgesamt 164 besetzte Häuser. Klingt jetzt nach einer großen Zahl, muss man aber vielleicht auch in der Relation sehen, dass halt irgendwie ja 600 Häuser auch immer noch trotzdem leer standen. Jetzt hatte bis dahin die SPD den Stadtrat von Berlin regiert und es gab dann im Sommer 1981 einen Regierungswechsel. Da ist der Weizsäcker an die Macht gekommen, der von der CDU, den man ja dann auch später noch kennt, als wichtigen Funktionär der Bundesrepublik. Und der hat eine eher harte Linie angekündigt und hat dann den Innensenator Heinrich Lummer eingesetzt und dieser Heinrich Lummer von der CDU, das war so ein richtiger Hardliner, der sozusagen ganz offensiv dem Kampf angesagt hat an die Hausbesetzerbewegung. Dann gab es noch so ein bisschen die Vorgeschichte, dass die Hausbesetzer das natürlich auch aufziehen sehen haben, dass da irgendwie jetzt offensivere Zeiten auf sie zukommen. Die haben dann im Sommer 1981 einen großen Kongress in Berlin organisiert, den Tuvat-Kongress. Da sind aus der ganzen Welt, aus Italien, aus Frankreich, aus Dänemark, sind da Leute nach Berlin gekommen und haben sozusagen, ja, vor allen Dingen diese Instandbesetzung zelebriert. Das heißt, die haben sich darum gekümmert, dass die besetzten Häuser tatsächlich in Schuss gesetzt werden und haben darum dann so ein riesiges kulturelles Spektakel auch mit Demonstrationen, auch eine Demonstration gegen den Reagan-Besuch, die am Ende ausgeartet ist in Krawallen. Das sind alles Geschehnisse, die sozusagen in dieser Vorlaufzeit laufen und dann ist eben sozusagen der September, der wird dann zum entscheidenden Monat, wo Lummer ankündigt, er will jetzt halt diese 8 Häuser, die ihm da besonders sozusagen ein Dorn im Auge waren, die wollte er mit einmal räumen und das ist so die Vorgeschichte. Ja.
Und diese 8 Häuser wurden dann auch geräumt. Da kam es zu diesem tragischen Ereignis, wo Klaus-Jürgen Rattay verunglückt gestorben ist, von dem Bus erfasst wurde. Das ist ja eigentlich eine Situation, zu der es überhaupt nicht kommen sollte. Wie kann das denn zu so einer Situation kommen? Das setzt ja ein ziemlich brutales Vorgehen der Polizei voraus.
Ich glaube, das kann deswegen zu der Situation kommen, weil der Lummer da einfach wirklich den Krieg haben wollte. Also es ist so zu der Situation gekommen, dass diese 8 Häuser geräumt worden sind. Die meisten der Häuser waren sogenannte Verhandler. Also das muss man vielleicht auch wissen, dass es damals in der Hausbesetzerbewegung in Berlin 2 Fraktionen gab. Einmal die Verhandler, die haben sich bemüht, Mietverträge zu bekommen, die Häuser zu legalisieren. Und auf der anderen Seite die Nichtverhandler, die gesagt haben, wir wollen diese Häuser militant verteidigen. Jetzt waren diese 8 Häuser, die da am 22. September für die Räumung auserkoren waren, Häuser, die von diesen sogenannten Verhandlern bewohnt wurden. Die haben sich konsensual darauf geeinigt, dass sie bei der Räumung oder in der Situation der Räumung sich nur passiv wehren möchten. Das heißt, sie haben sich darauf geeinigt, sitzen zu bleiben, Sitzblockaden zu machen, aber keinen gewalttätigen Widerstand zu leisten. Jetzt wurden diese Häuser geräumt und es ging aufgrund dieses nur passiven Widerstands auch eigentlich relativ ruhig über die Bühne. Es gab so ein paar Scharmützel dann unten, weil sich dann natürlich Solidaritätsdemonstranten gesammelt haben. Wie es dann zur Eskalation kam, hing dann eben tatsächlich mit der Strategie von Heinrich Lummer zusammen, der es sich nicht nehmen lassen hat, zu sagen, ich gehe in eins der frisch geräumten Häuser und halte da meine Pressekonferenz ab. In einer Situation, wo sich immer noch Leute von den Besetzern draußen auf der Straße befinden, er zeigt sich auch so am Fenster, also es ist ein ganz offensives Vorgehen, also was ganz klar eine Provokation gewesen ist. Und dann haben die Leute, das waren so 100, 200 Leute, die vor dem Haus, wo er die Pressekonferenz gemacht hat, gewesen sind, die haben dann natürlich Lummer rausgerufen, haben aggressive Sprechchöre gerufen, waren aber ansonsten auch nicht gewalttätig. Das hat aber der Polizei gereicht, um zu sagen, okay, hier müssen wir jetzt eingreifen. Und haben die Demonstranten dann sozusagen weggejagt, mitten in den Straßenverkehr hinein an der Potsdamer Straße. Also das war wohl die Situation so, dass die Ampel gerade auf Rot war, dann wurden die Demonstranten da reingejagt und dann wurde die Ampel auf Grün geschaltet und dann kam es eben zu diesem Unfall. War danach auch umstritten in der Darstellung, weil der Bus dann auch entglast war. Es war aber tatsächlich so, dass der Klaus-Jürgen Rattay, der da überfahren worden ist, der hatte sich umgedreht, weil die Polizisten sozusagen in seinem Rücken waren, hat sich in diese Straße, von der die Polizisten kamen, hin umgedreht, hat den Bus nicht gesehen, hat es im letzten Moment noch irgendwie gemerkt, hat die Arme hochgerissen, wurde dann überfahren. Der Busfahrer war offensichtlich auch irgendwie in Panik von der Situation und hat den dann 40 Meter noch weiter geschleift. Ist auch unglaublich, was eigentlich danach passiert ist, weil die Polizei Leute davon abgehalten hat, da zu helfen, den zu verarzten, ja, solche Dinge.
Ich habe auch gelesen in so Zeitzeugenartikeln, dass da auch verschiedene Versionen dann existiert haben, was genau da jetzt passiert ist, dass die Polizei behauptet hatte, irgendwie wären vorher schon Steine auf den Bus geworfen worden. Wie wurde denn dann umgegangen mit diesem Tod von Klaus-Jürgen Rattay?
Naja, also diese unterschiedlichen Versionen haben letztlich dazu geführt, dass es so was gegeben hat wie einen autonomen Ermittlungsausschuss. Ich habe hier so ein kleines Heftchen mit, was tatsächlich im November 1981 erschienen ist, wo sich Leute zusammengesetzt haben und unabhängige Zeugenaussagen darüber gesammelt haben. Also die haben da eine Dokumentationsarbeit gemacht, auch um sozusagen der Darstellung der Staatsanwaltschaft und der Politik was entgegenzusetzen. Also die Darstellung ist tatsächlich gewesen, dass der Hans-Jürgen Rattay halt sozusagen ein Chaot gewesen wäre, berufsmäßiger Chaot, der sozusagen den Bus mit Stein beschmissen hätte, sich auf die Stoßstange draufgesetzt hätte und der Busfahrer nur in Panik sozusagen reagiert hätte. Und diese Dokumentationsbroschüre und aber auch redliche Journalisten von der Taz Berlin haben das sehr detailliert nachgewiesen. Es sind dann auch Filmaufnahmen gezeigt worden, dass also wirklich die Verantwortung für diesen Tod ja in der Strategie der Polizei lag, diese Leute da in den Straßenverkehr zu jagen. Und das konnte sehr detailliert nachgewiesen werden, dass die Scheiben des Busses erst eingeschmissen worden sind, nachdem sozusagen der junge Mensch da unter dem Rad des Busses lag.
Und dass die Polizei jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass da ein 18-Jähriger bei der Hausräumung einfach umgekommen ist, das hat ja sicher dann auch Folgen dafür, für den Umgang. Was ist denn nach dem Tod von Klaus-Jürgen Rattay passiert?
Also es ist tatsächlich so gewesen, dass dann die SPD zusammen mit der FDP versucht hat, die CDU-Regierung in Berlin unter Druck zu setzen, ein Misstrauensvotum gegen Weizsäcker anzustrengen. Es gab dann verschiedene Verhandlungen so, dass dieses Misstrauensvotum am Ende nicht zustande gekommen ist und es ist so, dass tatsächlich weder Weizsäcker noch Lummer irgendwelche politischen Konsequenzen davongetragen haben. Was nach dem Tod von Klaus-Jürgen Rattay passiert ist, ist tatsächlich eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, was dann passiert ist. Das fängt damit an, dass zum Beispiel im Leichenschein von diesem Klaus-Jürgen Rattay drin gestanden hat bei der Berufsbezeichnung berufsmäßiger Steineschmeißer. Das stand so in dem Totenschein mit drin. Das ist was, was der Lummer dann später dann auch nochmal bestätigt hat und gefragt hat, ja, stimmt das denn nicht, dass es so gewesen ist? Es geht damit weiter, dass am Ende ein Gerichtsverfahren angestrengt wurde gegen den toten Klaus-Jürgen Rattay, wo dann sozusagen Anwälte erstmal durchkämpfen mussten, zu sagen, okay, der Tod eines Beschuldigten Geschichten ist ein maßgeblicher Grund dafür, dass so ein Gerichtsverfahren keinen Sinn macht. Das sind halt alles solche Ungeheuerlichkeiten. Die Folgen von diesem Tod von Klaus-Jürgen Rattay, also man muss natürlich auch sagen, dass es in dem Tag dann, also am Abend und am Tag danach Krawalle gegeben hat in Berlin. Also es gab zunächst erstmal so eine Sitzstreik zum Gedenken an Klaus-Jürgen Rattay an dem Todesort, der ziemlich brutal geräumt worden ist von der Polizei, wo es auch krasse Bilder gibt, wie die Blumen zertreten, die da hingelegt worden sind. Und das ist dann natürlich in den Folgetagen ja in Straßenschlachten dann ausgeartet, wo dann auch die Leute ihrer Wut freien Lauf gelassen haben, was dann wieder weiter zu einer Polarisierung geführt hat und der Lummer halt gesagt hat, ja, da sieht man, wo die Gewalt eigentlich letztlich angefangen hat. Die Folgen des Todes von Klaus-Jürgen Rattay bestehen aber auch, glaube ich, darin, dass es ja mit ein vorläufiges Ende der Hausbesetzerbewegung in Berlin gewesen ist. Es war tatsächlich dann erstmal so, dass ein Moratorium eingesetzt wurde, das heißt also eine Aussetzung der angelegten Räumungen. Es wurde dann erstmal so ein halbes Jahr kein Haus mehr geräumt. Und es sind aufgrund dessen dann tatsächlich auch Verhandlungen mehrere angestrengt worden. Aber der Höhepunkt der Hausbesetzerbewegung in Berlin, der war letztlich passé. Und ich glaube, erst sozusagen in der Wendezeit ist es dann wieder zu größeren Besetzungen in Berlin gekommen.
Das ist ja auch ein bisschen krude, dass es dann Konsequenzen geben soll für den Hausbesetzer, der überfahren wurde. Und dass die Hausbesetzerszene selbst so darunter gelitten hat, in der Konsequenz, dass die so abgebrochen wurde, weil eins ihrer Mitglieder gestorben ist. Eigentlich müsste ja das Konsequenzen haben für Polizei oder dann den Innensenator. Hat sich da dann irgendwas noch getan?
Nee, also es ist niemand zurückgetreten. Es gab kein Urteil, soweit ich das mitverfolgen konnte, ja.
Aber interessant ist ja auch, was das jetzt, diese historischen Ereignisse, welches Interesse es daran noch gibt, aus welcher Perspektive man das heute betrachten kann.
Also ich finde das, glaube ich, aus mehreren Perspektiven interessant. Ich finde das erstmal, also wenn ich sowas lese und mir dann vorstelle, wie haben das die Leute damals mitbekommen? Und ich glaube, dass das ein unglaublich krasses Erlebnis gewesen ist für die Leute. Da wird jemand von ihnen sozusagen getötet während eines Polizeieinsatzes. Das ist vielleicht jemand, den man kannte, oder das ist jemand, von dem man weiß, dass er ähnliche Ansichten, ähnliche Ziele hatte wie man selbst. Dann ist der tot und man wird im Nachhinein noch selbst mit einer riesigen Repressionsmaschinerie überwalzt, sowas, glaube ich, irgendwie so ein Gefühl der Ohnmacht und so einer unglaublichen Wut ist und was unglaublich prägend sein kann für ein ganzes Leben, sowas zu erfahren irgendwie. Und das ist aber eine Sache, die eigentlich kaum noch bekannt ist. Und ich finde allein deswegen, um irgendwie sozusagen diese, wie ich mir diese Erfahrung vorstelle, ist es, glaube ich, irgendwie wichtig, dass man irgendwie noch darüber redet und so ein Gedächtnis halt irgendwie aufrechterhält. Was ich dann aber auch noch interessant finde, ist eigentlich ein unmittelbarer Gegenwartsbezug, wenn man sich zum Beispiel die Stadt Berlin heute anguckt, die unglaublich vollgestopft ist, die Mieten hat, die kein Mensch mehr bezahlen kann, wo es eine unglaubliche soziale Landschaft gibt, die sich gerade aufmacht eben an dieser Wohnungsfrage. Und dann kann man eben sehen, dass das so ist wie heute in Berlin, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Und man kann, glaube ich, an der Geschichte sehen, ja, das Gesicht von Berlin wurde damals schon mit vorbereitet sozusagen. Und man kann auch daran sehen, gerade auch die Wohnungspolitik ist immer eine Ordnungspolitik, die immer eine politische Motivation hat, die sich immer auch richtet gegen alternative Gesellschaftsentwürfe. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, wie man halt irgendwie mit einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sich irgendwie die Gegenwart aufschließen kann.
Und die Auseinandersetzung geschieht hier mit dem Todesereignis von Klaus-Jürgen Rattay, an den man dann auch gedenken könnte. Und zum Gedenken gibt es auch noch einen O-Ton von ihm selber, wo er zu Wort kommt. Das ist ein Tag vor der Hausräumung, kann das sein?
Genau, das ist eine Fernsehaufnahme vom 21. September 1981.
Ja, ich bin nach Berlin gekommen, um mir einfach daran teilzunehmen, meine Hausbesetzung und so weiter, weil mich das so sehr interessiert war, und ich bin aus der Gesellschaft ausgestiegen, weil ich keinen Bock hatte, weiterhin zu arbeiten. Und weil mich selbst auch stinkt, weil man dauernd unterdrückt wird von anderen Wichsern am Arbeitsplatz, vom Meister oder so. Das habe ich auch gar keinen Bock, irgendwie zu arbeiten. Ich habe vor der Straße gelebt und ich bin jetzt seit 1,5 Monaten hier.
Was ist es, was du hier gut findest?
Dass die Leute so zusammenhalten und dass unwahrscheinlich viel gekifft wird, war das. Ja, das muss man auch mal sagen. War das, ich finde auch gut, dass eines Tages mal legalisiert wird, der Haschisch war. Ja, ich finde das eben erst rein, wie das hier ganz so läuft hier, und wie die Leute zusammenleben.
Hast du Angst vor morgen oder übermorgen, wenn die Räumung sein soll?
Ich habe gleichzeitig Angst und ich habe, glaube ich, gleichzeitig auch Mut zu kämpfen.
Klaus-Jürgen Rattay haben wir hier gerade gehört. Das war einen Tag, bevor das alles geräumt wurde. Das ist absurd, was da für eine Unbeschwertheit noch dahinter steckt und lässt überhaupt nicht erahnen, was dann da für Konsequenzen noch folgen werden und was sich daraus entwickeln wird und dass dieser Mensch dann am nächsten Tag von einem Bus erfasst werden wird und da, wie das dann ausgeartet ist, da hat Lukas eine Stelle aus dem Buch, das er vorhin erwähnt hat.
Ja, ich habe noch sozusagen eine Impression, einen Augenzeugenbericht vom Abend des 22.09., als es dann Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei gab in Reaktion auf den Tod von Klaus-Jürgen Rattay. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, gerade was eben diese Situation der Machtlosigkeit und der Wut betrifft. Da schreibt ein Augenzeuge: Vom Kleistpark her wälzt sich eine stumme Menge teilweise vermummter Demonstranten die Potsdamer herab. Von einem Geräusch begleitet, das Hunderttausende von Krebsen verursachen würden, die mit ihren klappernden Scheren über Kieselsteine krabbeln, mit einer ums Hundertfache verstärkten Lautstärke. Das sind die Steine, die auf den Asphalt prasseln, die Holzbohlen, Rohre und Schilder der Baustellen an dieser Kreuzung. Ich stehe dort an der Ecke und in gespenstischer Stummheit demontieren die Demonstranten nicht nur die Baustellen, sondern die gesamten Wertvorstellungen der herrschenden Gesellschaft. Ich schlottere am ganzen Körper angesichts dieses Angriffes. Die gespenstische Szene erhellt von künstlichen Neonreklamen, die noch nie so absurd waren wie in diesem Augenblick, der unheimliche Laut, der die Menge begleitet, die bis zum Zerreißen gespannte Atmosphäre, das lässt sich nicht mit Worten beschreiben, die Gefühle sich nicht ausreichend artikulieren. Es ist der totale Bürgerkrieg. Es geht ums Ganze. Um meine Zukunft, um deine Zukunft, um die Zukunft eines jeden Menschen. Es ist die Demontage aller geheiligten Werte der heutigen Gesellschaft. Eine totale Verzweiflung über den Verlust der Menschlichkeit spricht aus dieser Menge, die alles Bewegliche, dessen sie habhaft werden kann, auf die Straße wirft, um eine Barrikade gegen die nachrückenden Polizeistreitkräfte zu erreichen. Und die Polizei hat in allen vier Straßen Stellung bezogen. Ich spüre, dass ich rundum eingekesselt bin. Vor mir tausend verzweifelter Menschen, hinter mir die Vertreter der staatlichen Macht. Angesichts der Absurdität zittern mir die Knie. Hier stehe ich nun in der stummen Menge, die das zerstört, was ihnen die Lebensfreude gestohlen hat, umringt von den Streitkräften einer Macht, deren Interesse es ist, den Menschen das Leben hassenswert zu machen, einer Macht, die mit entnervendem Sirenengeheul, bedrohlichen Fahrzeugen, dicken Holzknüppeln, beißendem Tränengas, futuristisch wirkenden Schutzschildern und unheimlichen Wasserwerfern eine Opposition mundtot zu machen versucht. Diese Macht geht vor gegen eine wütende, fast wehrlose Menge, die ihre Sehnsucht nach Liebe und Menschlichkeit nicht mehr durch Worte auszudrücken vermag. Ich stehe auf dieser Kreuzung, umgeben von unmenschlichen Betonsilos, unwirklichem Neonlicht, absurden Leuchtreklamen, den Symbolen eines künstlichen Lebensraumes und all meine persönlichen Ziele und Probleme erscheinen mir so nichtig. Hier geht es um viel mehr als um mein Einzelschicksal. Dies ist ein verzweifelter, stummer Kampf um ein neues Leben.
Ein Augenzeugenbericht war das von einer Demonstration aus dem September 1981. Da wurden nämlich Häuser geräumt, die davor besetzt wurden. Und der Anlass, aus dem wir das hier gerade besprechen, ist, dass heute ein Jahrestag ist, der 35. Todestag von Klaus-Jürgen Rattay, einem 18-jährigen Hausbesetzer, der ums Leben gekommen ist bei dieser Räumung. Und es ist schon verrückt, was das dann für eine politische Dimension auch entfaltet, hier dieser Augenzeugenbericht, wenn man davor so fast das noch eine Spaßangelegenheit ist, ein Haus zu besetzen und man trifft da die Freunde und man macht was zusammen und protestiert so ein bisschen und dann entfaltet sich da sowas total Absurdes auch, wie das da beschrieben wurde.
Ja, ich glaube sozusagen, man konnte in der Aussage von dem Klaus-Jürgen Rattay, die wir vorher gehört haben vom Vortag, da steckt so eine Art Poesie drin, die so hoffnungsvoll ist und die ja sich freut über das, was da passiert in Berlin und die auch kampfbereit ist und im Nachhinein dann auch eine Poesie, aber eine tragische, verzweifelte Poesie.